Eyo du banchi pas ke sutu ibion episodu osin gos öl havan hiung habin da. Wolli. Herzlich willkommen zur Folge 175 des Advantage Podcasts. Ich habe gerade versucht, über Google Translation Südkoreanisch bzw. Koreanisch mit dir zu sprechen. Willkommen zur Folge 175 des Advantage Podcasts.
Ich habe es mir fast gedacht, aber es lässt mich ein bisschen erstaunt zurück hier. Ich wusste nicht, ob das jetzt doch Schwedisch ist. Du musst noch an deiner Aussprache arbeiten, so viel kann ich sagen. Nach jetzt 2 Wochen hier in diesem wunderbaren Land. Aber ja, vielen Dank, ich wollte schon sagen, für die Einladung, aber für die sehr bemühte Begrüßung. Freue mich, dass wir es geschafft haben. Du hast ja jetzt auch schon nicht 2 Turniere gespielt, aber du warst bei 2 Turnieren, einmal bei einem Herrenturnier und einmal bei einem Damenturnier. Kommst ja jetzt fast schon auf die Travel-Wochen von einem Tennisprofi. Deswegen, ja, wie geht's dir denn? Freust du dich, mal wieder zu Hause zu sein?
Ich freue mich vor allem auf die Aufnahme mit dir auf den Advantage-Podcast und begrüße natürlich alle Stammhörerinnen und alle Neuhörerinnen und alle Patreons zu dieser neuen Folge. Ich hatte erstmal orthografische Probleme überhaupt, dass ich das in normaler Sprache angezeigt bekomme. Wir wurden die ganze Zeit nur die ich weiß gar nicht, wie nennt man das, die asiatischen Zeichen. Angezeigt. Ja, genau.
Ja, die haben noch keinen Namen, oder?
Hatte jetzt aber auch nicht groß Zeit investiert in meinem Investigativleben, um die Aussprache zu üben. Ich wollte einfach mal lustig sein. Genau, der Anlass ist natürlich, dass du, wie du schon gesagt hast, seit 2 Wochen in Südkorea bist. Du hast eine 5-wöchige Tennistour dort. 2 Wochen sind geschafft. Darüber reden wir natürlich. Mir geht es gut. Ich habe 2 Tennisreisen hinter mir, wie du es gesagt hast. Danach ist die Energie immer gut. Viel erlebt, viel rausgefunden für euch. Darüber werden wir auch reden. Wir reden über die Damen, über den leider sehr beschissenen Abstieg in die internationale Drittklassigkeit der deutschen Tennisdamen im Billie Jean King Cup, was für wahrscheinlich alle Protagonisten und auch uns beide überraschend war. Ich habe in Stuttgart da ein bisschen was drüber rausgefunden am Porsche Grand Prix, bin dann weiter nach München gefahren. Darüber reden wir natürlich auch, über die Weiterentwicklung von Alexander Zverev, ein paar Insights zu Tsitsipas, Fonseca, Shelton, der das Turnier gewonnen hat, auch wie das Turnier weitergeht. Und was wir auch noch ein bisschen reinsneaken müssen, Wolli, ganz wichtig ist das neue Fantasy-Game, weil wir haben jetzt aufgrund unserer Zeitverschiebung und persönlichen Aufgaben es 3 Wochen nicht geschafft aufzunehmen. Wir wollten eigentlich letzte Woche aufnehmen, aber wie viele Stunden sind es, Wolli? 8, gell?
Nee, 7, aber...
7, aber gefühlt 11.
Das lernst du noch.
Gefühlt 11, aber da kann ich euch auch mal erzählen, es ist halt echt tough, ne, wenn Wally mit Fokus komplett auf Sport und Trainer und Freundin in Südkorea, in einem anderen Land, ich auf Turnier reise mit Deadlines. Und wenn ich hier war, ihr wisst das auch noch, meine Aufgaben mit, wir pflegen unsere Großmutter, da hat sich auch was an der Situation geändert. Wir sind in der Übergangsphase, ich möchte da gar nicht so groß drüber reden, aber... ich kann momentan nicht so frei als freier Journalist agieren, wie ich das sonst gewohnt bin. Und wir haben so 2-3 Mal versucht, aber es einfach nicht hinbekommen. Aber heute dann wirklich mit Herz auch, wobei der Tag für dich nicht leicht war, weil du warst heute zum Doppel angesetzt und es war kein Regen gemeldet, aber es hat den ganzen Tag durchgeregnet, ne?
Das hätte schon wieder die Aufnahme fast versäbelt hier. Also
ja, crazy.
Diese ganzen Tennis-Matches kommen mir blöderweise immer in die Quere hier in Südkorea und halten mich davon ab, hier aufzunehmen. Aber heute, ich habe gesagt, wir können für dich mittags, für mich abends sicher aufnehmen. 0% Regenwahrscheinlichkeit und heute hat niemand einen Ball gespielt. Also so unvorhersehbar ist das Wetter hier. Es war eigentlich nur bewölkt angesagt, aber wir hatten den ganzen Tag so einen ganz leichten Niesel und ich glaube, auf Sandplatz in Europa hätte man da problemlos spielen können. Aber ja, auf Hardcourt wird es dann einfach super schnell schmierig und
slippery.
Da hat man gar keine Chance zu spielen, noch nicht mal aus dem Stand sich einzuspielen, weil die Bälle dann direkt ja so nass und schwer werden. Das verändert dann natürlich das ganze Schlaggefühl und alles. Und ich hatte ja letzte Woche einen Tag, wo ich so als Lucky Loser ein bisschen rumgegammelt habe auf der Anlage. Es war auch nicht so ein cooler Tag. Und jetzt eigentlich auch wieder so 6-7 Stunden auf der Anlage, wo du keinen richtig warm beheizten Raum hast, keinen richtig schönen Rückzugsort und dann irgendwie zwischen Tür und Angel hängst. Von morgens bis zum späten Nachmittag, bis dann ja irgendwann gesagt wurde, okay, heute wird das wahrscheinlich nichts. Aber es gibt wie immer deutlich Schlimmeres. Aber er hatte auch schon schönere Tage hier auf der Turnierreise zum Glück.
Glaube ich dir sofort. Um das Intro noch schnell zu Ende zu bringen, also wir wollen ganz kurz über das neue Fantasy-Game sprechen, werden dann aber inhaltlich das in den Patreon-Teil verschieben. Ihr wisst das, unter www.patreon.com/advantagepodcast könnt ihr uns seit ganz langem unterstützen. Früher nur mich, mittlerweile uns beide. Das tun mittlerweile 55 Leute. Herzlichen Dank dafür. Auch, dass niemand in den letzten 3 Wochen auf die Idee kam, zu sagen, was für ein Idiotenpaar. Da kommt nichts. Ich kündige. Ihr seid sehr verständnisvoll für unsere Bedürfnisse und das werden wir auch mit Sachen zurückgeben, das könnt ihr uns glauben. Da werden wir ein bisschen drüber reden. Und weil es natürlich unsere Thematik ist, müssen wir auch wenn wir nur eine Stunde Zeit haben, aber den Fall Vondrousova hier rein sneaken. Gibt einen neuen Dopingfall, nicht weil sie positiv getestet worden ist, die Wimbledon-Siegerin von 2023, sondern weil sie einen Test verweigert hat bei sich zu Hause. Und da gibt es 2 verschiedene Versionen, die im Raum stehen. Und ich hatte ja in der Insta-Story auf Advantage-Podcast bei uns angekündigt, dass ich ein bisschen reinhören werde in meine verschiedenen Quellen. Und da kann ich euch auch ein bisschen was sagen. Wir fangen aber standesgemäß an, Wolli hat ja schon angefangen damit, und es wäre ja auch blöd, wenn wir es nicht tun, über Südkorea zu reden. Ich möchte das mal so in 10 Minuten 2 teilen. Und bevor wir über den Sport zu reden kommen, einfach mal ein bisschen Reisebüro-Feeling in diesen Podcast reinbekommen, weil ich auch selbst noch nie da war. Wie sind deine persönlichen Eindrücke von Südkorea? Nimm uns ein bisschen mit, du warst ja in 2 verschiedenen Orten. Genau.
Ja, also erstmal, wenn du hier hin willst, ist es erstmal sehr empfehlenswert, in den Süden zu reisen. Ja, Nordkorea gibt es ja auch noch. Deswegen sollte man da den Unterschied auf jeden Fall.
Ich glaube, das wissen die.
Wir
haben doch gute Hörerinnen, die sind doch gut erzogen und auf einem richtigen Wissensstand, oder?
Ja, aber erstmal ist das ja sehr weit weg. Und der Unterschied ist natürlich unglaublich groß, weil Südkorea tatsächlich das als sehr, sehr westlich orientiertes Land wahrnehme, sehr, sehr modern. Unglaublich tolle Kultur von den Menschen her, sehr, sehr höflich, sehr, sehr respektvoll. Kann man sich viele Sachen mitnehmen. Tatsächlich für mich persönlich nach Europa, also hier ist es sehr, sehr sauber, obwohl es keinen einzigen Mülleimer gibt auf der Straße.
Wie funktioniert das dann, wenn du was wegwerfen musst?
Jeder nimmt sein Zeug einfach mit. Und
wohin? Hier, wohin ins Hotelzimmer oder was?
Ja, bis du was findest, wo du es entsorgen kannst. Hier wird halt sehr kulturell darauf geachtet, was der andere von einem denkt. So wurde mir das auch von den Leuten hier beschrieben, mit denen ich mich unterhalten habe. Und keiner stellt sich über den anderen. Das hat natürlich zur Folge, dass so Sachen wie Individualismus nicht ganz so ausgeprägt sind wie bei uns. Und sehr, sehr viele Verhaltensweisen natürlich auch durch den sozialen Druck erzeugt werden. Aber hier geht zum Beispiel keiner über eine rote Ampel. Hier benimmt sich keiner irgendwie sehr, sehr aufbrausend in der Öffentlichkeit, weil das bei denen einfach sehr, sehr wichtig ist, wie man auf den Gegenüber wirkt und was der andere von einem denkt. Und deswegen ist man eher zurückhaltend und in vielen Alltagssituationen empfinde ich das als unglaublich angenehm. Und wie gesagt, solche Sachen wie höflicher und respektvoller Umgang miteinander und diese Art einfach mehr Rücksicht aufeinander zu nehmen, das merkt man hier extrem, wenn man in Restaurants oder Cafés ist. Die Lautstärke ist auch eher ein Tick leiser, sage ich mal, wie sich Leute benehmen und unterhalten. Und ja, wie gesagt, dazu kommt dann halt, dass es ein sehr, sehr fortschrittliches Land ist und einen sehr modernen Eindruck macht. Und die beiden Orte, wo ich war, jetzt Busan im Süden, also wir sind nach Seoul geflogen und dann mit dem Zug weiter. Jeder Zug ist hier auf die Minute pünktlich, gibt super viele Hochgeschwindigkeitszüge und sind jetzt in Gwangju. Es ist auch eine relativ große Stadt. Und ja, fühle mich hier sehr, sehr wohl. Das Klima ist sehr angenehm. Wir haben meist so zwischen 14 und 20 Grad, keine hohe Luftfeuchtigkeit. Und wenn man jetzt nicht wie heute einen Regentag erwischt, war es sehr, sehr frühlingshaft. Und wenn man ja weiß, wo man zum Essen hingeht, dann kommt man da auch sehr, sehr gut klar. Und die Turniere sind super organisiert. Die Anlagen sind fantastisch, hast Top-Bedingungen, immer riesen Courts, leider nicht viele Zuschauer. Bis gar keine Zuschauer, aber sehr, sehr viele Trainingsmöglichkeiten, gut ausgestattete Gyms und ja, auf den Anlagen könntest du problemlos auch einen ATP 250er veranstalten, ohne da was umbauen zu müssen.
Ist auch, glaube ich, in Busan ist doch auch das älteste Challenger in Asien oder irgendwas habe ich gelesen, ne? Das wurde schon Anfang der 90er oder so.
Ja, du bist der Journalist, also wenn du das sagst, dann bestimmt.
Nee, ich dachte, du könntest das jetzt bestätigen. Wollte dir ein Beispiel.
Nee, leider nicht.
Als du da hingereist bist, habe ich als Fanboy Nummer 1 immer so ein, zwei Tage vorher, bevor es losgeht, google ich das Turnier, das Draw und so weiter. Und dann kriegt man ja ein paar Infos drumherum. Und da habe ich das, glaube ich, auf der Wikipedia-Seite oder so gelesen. Ist auf jeden Fall schon in Busan, das gibt es schon sehr, sehr lange, das Challenger. Bevor wir zum Tennis kommen, also erst vielen Dank für deine Eindrücke. Das klingt sehr so nach Japan. Also man ist ja ich dachte, die Südkoreaner sind ein bisschen extrovertierter als die Japaner, weil man kennt das ja auch von den Sportveranstaltungen bei den Japanern, dass die zum Beispiel, da gibt es immer diese Social-Media-Videos mittlerweile, dass die den Block sauber machen, dass die Kabinen sauber machen. Und also ich dachte, die Südkoreaner vom Tischtennis von früher, von meinen Weltcup-Turnieren, hatte ich in meiner Erinnerung, dass die ein bisschen extrovertierter sind, aber wahrscheinlich im Verhältnis zu uns Westeuropäern immer noch viel mehr so, wie du es beschrieben hast. Ich hatte in deiner Insta-Story oder bei Alina gesehen, ganz am Anfang, dass es im Supermarkt einzelne Weingläser gefüllt zu verkaufen gab oder irgend sowas. War das Skurrilste, was du bisher gesehen hast? Oder was kannst du noch so an ungewohnten Dingen berichten?
Hey, also mir fällt halt immer wieder auf, in Alltagssituationen, dass die viele Sachen haben, die einfach total Sinn ergeben und smart sind. Also das mit den Weingläsern ist eher lustig, kurios. Also du kannst halt wirklich ein einzelnes Weinglas, was oben sehr verschweißt ist, kannst du dir im 7-Eleven, also ein kleiner Minimarket, kannst dir das kaufen.
Habt ihr es probiert?
Nee, dann haben die aber auch... Nee, ich habe hier jetzt noch gar keinen Alkohol getrunken. Yeah, Alina bin sehr, sehr clean auf Turnierreise. Nee, auch nicht. Und dann gibt es zum Beispiel für Regenschirme, wenn die sind ja nach Gebrauch meistens nass, dann kommst du ins Restaurant. Ist jetzt zum Beispiel nicht ganz so nachhaltig, aber macht halt einfach Sinn. Du hast wie so einen kleinen Ständer, wo du deinen Regenschirm rein tun kannst. Und das ist so eine kleine Halterung, die dir quasi so eine Plastiktüte reicht. Und in diese Plastiktüte passt genau der Regenschirm rein und dann ist er quasi wie ja, so einmal überzogen und dann kannst du ihn halt trocken mit ins Restaurant nehmen. Ja,
okay. Also es ist halt mit einmal mit Plastik all around oder was?
Ja, es ist Plastik. Bei manchen Restaurants haben auch so ein...
Nein, ich wollte jetzt nicht den Moralapostel spielen, ich wollte es verifizieren tatsächlich.
Ja, es ist halt Asien, ne? Manche Restaurants haben auch sowas wie einen Schuhabputzer, haben die halt einen Regenschirmabputzer, das ist so wie so ein Fell, so beidseitig, da kannst du deinen Regenschirm so drin rumwedeln und ein bisschen trocken machen. Aber mir sind sehr, sehr viele Sachen aufgefallen, die wir ja in Deutschland nicht so haben, wo ich sage, ey, da hat sich einfach jemand Gedanken gemacht. Zum Beispiel fährt so eine Bahn an der Küste lang und die haben einfach die Sitze so gebaut wie im Kino, alle mit Blickrichtung zum Meer. So, die fährt dann halt seitlich quasi, weil sonst kann ja immer nur einer am Fenster sitzen und kriegt einen schiefen Hals.
Also immer sehr auf die Menschen, immer sehr auf die Menschen alles ausgerichtet, klingt das so sehr zuvorkommend.
Ja, das kann man sagen, auf jeden Fall.
Okay, den Eindruck nehmen wir mit. Kommen wir zum Sportlichen. Du hast in Busan die erste Quali-Runde gegen einen einheimischen Spieler ganz klar gewonnen, dann in zwei Sätzen verloren, 4-4, glaube ich. Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben. Und hast es selbst mit sehr windigen Bedingungen begründet. Kleine Fun-Story, ich habe bei den BMW Open zwei Freunde von dir getroffen, die mich erkannt haben. Jetzt spackt hier gerade mein Dokument. Ich sag gleich, wie sie heißen, wenn ich es wieder hier offen habe. Ich habe es mir nicht extra notiert. Wo sind sie denn jetzt?
Sind die auf jeden Fall hängen geblieben.
Hannes und Flo. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und wir haben ein bisschen über dich geredet. Und einer von beiden hat gesagt, als ich dann gesagt habe, ja, Wolli hat gesagt, dass er ein bisschen Probleme mit Wind hatte, hat einer von den beiden, ich weiß nicht genau, wer es war, direkt gesagt, so, ja gut, das gilt für den anderen Spieler auch. Fair enough. Ja, die waren sehr streng mit dir.
Ja, solche Freunde habe ich. Ich komme aus einem sehr perfektionistischen Umfeld, ja.
Nein, aber es war ein sehr nettes Gespräch. Dann seid ihr weitergereist von Challenger 125 zum 75er. Da hast du Patrick Zarei aus Kassel in der ersten Quali-Runde, der sich ja auch nach oben gekämpft hat, geschlagen, sehr gut gespielt. Und gestern hattest du in der zweiten Runde Kwon, der bereits ATP unter den Top 60 stand vor 3-4 Jahren und gegen den du dein einziges Grand Slam Hauptfeldmatch in Wimbledon damals gespielt hast, der nach Schulteroperationen und so weiter auch wieder auf dem Weg nach oben ist, aber es nicht so leicht ist, da sieht man auch, wie das Niveau ist. Ich bin für dich aufgestanden, mein Lieber, und habe mir das Match gegeben und muss sagen, dass ich eigentlich nicht so viel zu kritisieren habe an dir. Der hat einfach mit seiner Rückhand von oben die Bälle, also hat da Winner geschlagen, krasse Tagesform, 2-6, 6-7, 5-7 im Tiebreak. Das Einzige, was ich jetzt so aus der Distanz sagen kann, ist gut, aber der Unterschied war halt so ein bisschen mit der Rückhand dann. Im Tiebreak 1-2 Rückhandfehler und die Vorhand wolltest du mutig spielen bei 5-6 und eigenen Aufschlag und triffst einen Rahmen ein bisschen, gell?
Ja, was sage ich zu dem Match? Also, ich finde, also der hat mich echt mal richtig hops genommen, muss ich sagen. Also mit einem 6-7 im zweiten Satz bin ich gut bedient, habe ich sehr, sehr gut gemacht.
Eins von eins Breakchance, ne? Mhm.
Ja, es hätte auch ein 2-6-1-6 sein können.
Naja, aber du hast 9 von 11 Breakbällen abgewehrt. Das macht mir ja auch nicht, wenn man keine Qualität hat.
Ja, ich bin auch durch die Quali gekommen, genau, und Qualität auch noch gebracht. Ja, ich habe mich einfach reingefightet ins Match, aber mir stand das Wasser eigentlich immer bis Oberkante, Unterlippe. Und am Ende sind es dann halt 2 Punkte im Tiebreak, die mich vielleicht auch in den dritten Satz bringen, aber das ist ein Spieler, der, glaube ich, seit 5 Jahren es nicht schafft, eine Saison durchzuspielen und
verletzungsfrei, ja.
mit 10 gespielten Turnieren irgendwie 300 steht und meines Erachtens ein Top-30-Spieler ist auf Hardcourt, wenn er fit ist. Er schlägt regelmäßig Top-100-Spieler ohne große Aufbauform, er gewinnt Challenger ohne Turniere vorher zu spielen. Er hat schon 250er-Turniere gewonnen und das hat man einfach gesehen, dass das ein anderes Level war und es hat mir sehr, sehr viel abverlangt und ich konnte einfach sehen, wo es dann an dem Tag halt noch mehr braucht, um auf dem Niveau zu bestehen, aber ich bin trotzdem sehr, sehr zufrieden, wie ich es gemacht habe. Ich habe, wie gesagt, einen engen Satz gespielt und alles reingelegt, was da war. Sicherlich eines der bescheidensten Draws, also Auslosungen in dem Turnier. Ich glaube nicht, dass es so viele gibt, die den oft, vor allen Dingen auch in Südkorea, dann schlagen. Letzte Woche hat er erste Runde verloren gegen den späteren Turniersieger.
Ja, habe ich auch gesehen. Da habe ich schon, wie gesagt, ich google dann viel und gucke nach und so, weil du bist mir echt wichtig und diese Ergebnisse auch und so. Und da habe ich schon auch die ganzen Konstellationen gesehen, dachte ich so, okay, erstens ist der sehr, so, wie du es sagst, du ordnest es perfekt ein. Da habe ich gesehen, okay, letzte Woche knapp verloren, dann gewinnt Riedi das Turnier, heimischer Boden, also gibt bessere Auslosungen auf jeden Fall, ja. Aber
absolut, trotz, ja.
Ich möchte noch unterstützen, was sagen, weil ich ja viel geguckt habe dieses Jahr oder generell. Auch wenn du sagst, du warst immer Oberkante, und also du warst am Limit, ja. Aber also du hast gut gespielt, so ist da fe- also das war jetzt kein Riesenunterschied und die Vorhand und der Aufschlag sind Waffen bei dir, wo er auch Probleme bekommen hat und dann hast du gemerkt, nachdem du dann auch ein paar Breakbälle abgewehrt hast, dann kommt er auch ins Grübeln, dann bist du halt im Tiebreak und so, also man merkt schon, wo du, woran du gearbeitet hast und du konntest selbst mit der Rückhand teilweise in Rallyes mit dem mitgehen, 5, 6, 7 Mal, aber der hat halt teilweise so, ich meine, der ist gar nicht so groß, oder? Der hat teilweise den wie so ein Baseballschläger den Ball von oben einfach so runtergedrückt in die Ecken nach einem guten Schlag. Ich mir dachte, ja, okay, come on. Aber ich bin ja auch Chefkritiker in erster Linie. Ich war am Ende trotzdem auch zufrieden. Du bist noch im Doppel drin, konntest heute nicht spielen. Wie geht's denn für dich weiter? Wo geht jetzt die nächste Reise hin? Zu welchem Turnier? Welche Kategorie? Welcher Ort? Welches Land?
Genau, es geht nach China, für dich nach China. Und das sind dann nochmal 2x2 Stunden Flug über Shanghai. Also ein ganzer Reisetag mit Bus und Zug zum Flughafen, mit dann nochmal einer Stunde Taxi oder so an dem Ort, wo dann das Turnier ist. Der Turnierort heißt Jiajiang oder so. Ich hoffe, ich komme am richtigen Ort an. Bin nicht ganz zuversichtlich, aber genau, also es geht dann nochmal nach China für die nächsten 2 Wochen für einen 75er und dann nochmal ein 100er. Ja, da spiele ich am Sonntag Quali. Genau, deswegen war jetzt so ein Regentag im Doppel gar nicht so hilfreich.
Überlegst du, Prioritäten zu setzen?
Ja, also meine Priorität ist ganz klar Einzel und ich schaue, wie es im Doppel läuft und danach geht's weiter.
Gut. Dafür wünschen wir dir natürlich viel Erfolg. Wir wollen heute die negativen Themen am Anfang oder in der Mitte machen, damit wir mit was Positives aufhören können. Weil wir immer mit Doping aufhören und dann sind alle so down und gehen in ihren Alltag zurück und tanken für 2,15 Euro. Ja. Hat aber nichts mit Doping zu tun, ist aber trotzdem auch nicht schön. Die deutschen Damen sind in die Drittklassigkeit international im Billie Jean King Cup abgestiegen. Ihr erinnert euch, ihr Wolli und ich haben eigentlich noch eine recht positive Folge aus Ismaning gemacht. Das ist keine 5 Monate her, am Tag vor den Heimspielen in der Abstiegsrelegation, die es zu vermeiden galt, mit Eva Lüss, die angeschlagen war, und einem jungen Team. Und dann sind wir beide abgereist, du zur Liga oder Turnier in Frankreich, ich glaube Liga, und ich nach Hause, weil ich Verpflichtungen hatte. Und 1,5 Tage später war das Team aus der ersten Liga abgestiegen und jetzt leider in Portugal, in Euras, mit einem ganz jungen Team aus der zweiten Liga abgestiegen. Erster Gedanke, erste Meinung, nachdem du das erfahren hast, nachdem du es mitbekommen hast.
Ja, schon tough. Ich habe ein bisschen das Gefühl, jetzt wo du es nochmal so wiederholt hast, dass wir es ein bisschen gejinxt haben, seitdem wir mehr drüber gesprochen haben. Wie gesagt, mit einer Folge von vor Ort. Sehr, sehr viele Aufbruchstimmung auch zu spüren bei einem eigentlich ziemlich cool organisierten
volles Haus, ja, eben, volles Haus,
Event in Ismaning.
Lies dabei. Ja. Ist jetzt nicht so, dass wir gelogen haben in dem Podcast, ja.
Nee. Aber da fing die Chose so ein bisschen an. Da war es ja auch schon so, dass die Gegner erstmal schlagbar waren, aber dann, ja, wie das im Tennis so ist, jedes Match erstmal gespielt werden muss. Und ja, jetzt natürlich zum wiederholten Male da nicht performen können. Also war schon ein kleiner Schocker dann zu lesen, wie du es halt auch in deinem Text geschrieben hast für Eurosport, dass ja es erstmal bis 2029 ausgeschlossen ist, dass man ganz oben wieder mitspielt, wo man eigentlich vor allen Dingen von der Breite der Spielerinnen, die man hat, und halt auch von der einzelnen Qualität, die man über die Breite dann auch mitbringt, ja, dass man dann doch so lange braucht, um sich da wieder hochzuspielen.
Ja, ich musste das auch erstmal nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen, ergoogeln und rausfinden, mit dem 2029, und das ist auch nur, wenn alles glatt läuft, ne? Also der Weg zurück, um euch das mal aufzuzeichnen, ist jetzt dieses Jahr, wird gar nicht mehr gespielt. Die sind jetzt abgestiegen. 2027 müssen sie jetzt in dieser Zone 2 ein Match gewinnen. Oder sogar in so einer Dreiergruppe, das steht noch nicht mal fest. Ja, da müssen sie sich durchsetzen, um dann im Herbst die Chance zu haben, aufzusteigen in die zweite Liga. Dann 2028 wieder in zwei Parts im Frühjahr siegen, um sich die Chance zu ermöglichen, im Herbst dann wieder in die Weltgruppe aufzusteigen. Ja, und nur wenn alle diese vier Parts positiv verlaufen, dann kann man 2029 wieder in der Weltgruppe vom Billie Jean King Cup aufschlagen. So, das ist erstmal, das sind die Rahmenbedingungen, die jetzt geschaffen worden sind. Was man vielleicht nochmal festhalten sollte, ist, das steht auch in dem Text drin, danke, dass du ihn erwähnt hast, wenn ihr Eurosport, Abstieg, Billie Jean King Cup, deutsche Nationalmannschaft und vielleicht noch meinen Namen googelt, kommt der Artikel sofort. Das ist so
Also
ein
den ganzen
Long-Read.
Text schreibt.
Ja, ich habe die Überschrift jetzt nicht im Kopf direkt gehabt, deswegen, weil es ja nicht mehr auf der Startseite ist. Oder ihr könnt auch einfach Jannik Schneider Eurosport googeln, dann kommt meine Artikelseite da, da kommt es auch ganz oben. Da wurde ich schon recht. Ist ein bisschen einfacher. Auch wenn wir in Anführungszeichen nur die jungen Spieler dabei hatten mit Ella Seidel und Noma Akukwe, Weltrangliste 85, Weltrangliste 192. Noma hatte ja einige kleinere Turniere Anfang des Jahres gewonnen und sich um 100 Plätze verbessert. Und auch in Portugal 3 von 4, das geht ein bisschen unter, 3 von 4 Einzel gewonnen. Ella hat es leider unter dem Druck nicht so gut hinbekommen im Einzel, was man als einen Grund nennen kann, ohne sie jetzt an den Pranger zu stellen. Was ich aber erstmal vorne weggeschieben wollte, ist, dass mit diesen beiden Ranglistenpositionen sie Deutschland immer noch Favorit war. Die Portugiesinnen hatten Profis auf 187 und 240. Bei Schweden waren alle außerhalb der 200 und bei Dänemark war die beste Spielerin auf 595 und von den Litauerinnen will ich gar nicht erst anfangen, die dann im Abstiegsendspiel Gegnerin waren. Es war ja so, dass es eine Vierergruppe war. Es ist ungünstig gelaufen, es hat geregnet. Die Mädels mussten dann zwei Matches an einem Tag machen, haben gegen Schweden und Portugal verloren. Hauptgrund für mich ist tatsächlich die Doppelschwäche gewesen. Der neue Kapitän Torben Belz, so ich sage jetzt nicht, dass er verzweifelt war, aber es sah von außen ein bisschen verzweifelt aus, hat dann im dritten Doppel die dritte Aufstellung gewählt. Es gab nur drei Doppel, weil im dritten Einzel, im dritten Match in der Vorrunde wurde aufs Doppel verzichtet. Dann gegen Litauen kam die dritte Aufstellung zum Vorschein. Und das wirkte so ein bisschen auch nach dem Motto, ich weiß nicht, was die beste Aufstellung hier ist. Und das haben sich die Mädels auch ein bisschen selbst zuzuschreiben, weil ich habe mir das ein bisschen angeguckt. Ich habe mit vielen Beteiligten, Fans, Spielerinnen, Verantwortlichen und Verantwortlichen beider Geschlechter im DTB Hintergrundgespräche geführt. Und alle waren ja schockiert, also Schock ist ein großes Wort, aber unter dem sportlichen Kontext natürlich schockiert, ob das Ergebnis. Und bei allen war der Tenor halt, dass die Doppel, ja, mir fehlt ein Wort dafür, unterirdisch waren und auch nicht, ja, das ist nicht zu rechtfertigen. Ich habe mit jemandem gesprochen aus dem DTB, wie gesagt, ich kann nicht daraus zitieren, dann auch in München aus einem langen Hintergrundgespräch, wo es ein bisschen darum geht, also werden die jungen Spielerinnen und Spieler auf DTB-Level im Doppel ausgebildet. Laura Siegemund hat zu mir gesagt, dass das Doppel in ihrer Ausbildung in der Jugend gar keine Rolle gespielt hat. Aber ich habe auch mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, naja, eine Grundausbildung findet schon statt, im Sinne von, wenn du auf dem höchsten Niveau spielst du natürlich auch Doppel in den Teams und dass dann zumindest Formationen und wie man sich zu stellen hat und so eine Rolle spielt, das sollte schon, also ein gewisser Standard sollte schon vorhanden sein. Und Wally, ich muss dir sagen, und damit konfrontiere ich dich jetzt auch mal direkt, ich habe da teilweise doppeltechnisch gar keinen Standard gesehen. Also weder was Formation noch was Taktik angeht. Und da wäre jetzt die Frage an dich, wie du denkst, was Doppel für eine Rolle spielt in der Ausbildung, was es bei dir gespielt hat, ob du dir das alles selbst beigebracht hast oder wie das so läuft. Weil davon war wirklich nichts zu sehen. Ich sage aber gleichzeitig auch, natürlich legen die anderen Nationen auch nicht den Schwerpunkt auf Doppel. Ja, also du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass die Litauerin in der U14, keine Ahnung, einmal in der Woche zusammenkommen und 2,5 Stunden Doppeltechnik, Taktik an der Pinnwand machen. Natürlich nicht. Aber weißt du, was ich meine?
Ja, das Level rückt halt im Doppel enger zusammen. Vor allen Dingen, wenn eine gute Einzelspielerin oder ein guter Einzelspieler sich nicht so wohl fühlt, nicht die Position so gut beherrscht, keine Routinen hat, dann können kleine Änderungen bei den Gegnern, die vielleicht im Einzel nicht so die Qualität haben, Änderungen dahingehend, dass sie sich ein bisschen wohler fühlen am Netz, ein bisschen bessere Zonen besetzen und andere Spielzüge machen und sich insgesamt sicherer fühlen, das kann das Level einfach extrem angleichen. Und jetzt ist natürlich brutal gelaufen über die letzte Zeit hin, jetzt beim Billie Jean King Cup, weil das Format natürlich auch die Wichtigkeit des Doppels so unglaublich betont. Wenn du jetzt 4 Einzel und ein Doppel hättest, würde man, glaube ich, nicht so krass drüber sprechen. Aber deswegen, glaube ich, ist es auch ein Hauptgrund, weshalb es bei den Männern die letzten Jahre immer für die oberste Liga im Davis Cup gereicht hat. Unter anderem, weil wir einfach ein saustarkes Doppel haben, was unglaublich eingespielt ist und zu den Besten der Welt zählt und sich auch die Einzelspieler immer darauf verlassen können, hey, von uns muss nur einer punkten, dann sieht's erstmal gegen jedes Land richtig gut aus. Und bei Deutschland, bei den Herren, hat Sascha auch nicht jedes Mal gespielt. Da war es auch so, dass halt mal die Nummer 1 gefehlt hat und andere Spieler liefern mussten. Und das ist halt jetzt bei den Damen nicht ganz so geglückt. Und bei mir war es so...
Darf ich da mal... Achso, ja gut, ja. Jetzt kommst du nämlich direkt darauf zu sprechen, das ist gut. Weil jetzt hast du so Pi mal Daumen dieselbe Antwort gegeben, wie Laura mir in Stuttgart offiziell gesagt hat, dann auch für den Text, dass gar keine, also sie hat gesagt, dass weder die Medien noch der DTB noch irgendjemand noch die Touren Wert auf Doppel legen und dann plötzlich beim Billie Jean King Cup und bei Olympia Doppel oder Mix plötzlich wichtig ist und Aufmerksamkeit hat in diesem Format, genau wie du es beschrieben hast, nur niemand kann Doppel spielen. So hat sie es, sie redet ja auch gut und auf den Punkt, so hat sie es mir praktisch gesagt. Und sie hat gesagt, sie hat in ihrer Ausbildung gar nichts, also gar nichts mit Doppel beigebracht bekommen.
Ja, jetzt aus dem Stegreif würde ich auch sagen, dass wir eher, dass es eher mehr Einzelspieler gibt, die ein bisschen Doppelqualität vermissen lassen, also trotz ihrer Spielstärke sie verhältnismäßig sehr gut im Einzel sind und im Doppel dafür verhältnismäßig nicht so gut sind, würde ich sagen. Und das liegt ganz klar daran, dass da gar kein Fokus drauf liegt. Man könnte auch sagen, wie auch, weil es wird so wenig gespielt und selbst ein Junior Davis Cup, wo das dann mal vorkommt, hat ja in der Karriere für einen Einzelspieler, der auf Top 100 geprimed ist, auch eher ja eine sekundäre Bedeutung, weil da zählt ja die Einzelleistung und wenn man mit dem Team gut spielt, dann ist das schön, aber man würde jetzt nicht auf die Idee kommen, irgendwie das Training oder den Turnierplan darauf auszulegen. Ich hatte das Glück, dass mein Jugendtrainer immer gesagt hat, Doppel entwickelt dein Einzelspiel auch weiter, du immer als Chance nehmen, an Sachen zu arbeiten und mir hat es halt immer Spaß gemacht und es sind halt auch Sachen, die sich bedingen, wenn du viel Doppel spielst, gewinnst du, dann macht es auch mehr Spaß und so ist es ein Kreislauf und wenn du halt in die entgegengesetzte Richtung arbeitest und ein super Einzelspieler bist, der nur gelegentlich Doppel spielt, dann im Doppel auch noch gegen Leute verliert, die er im Einzel schlägt, sich denkt, ja, was soll das, macht mir überhaupt keinen Spaß, weil im Einzel stecke ich die alle in die Tasche. Und so ist dann, glaube ich, eher der Kreislauf in die andere Richtung, dass du die Lust an Doppel verlierst. Aber ich glaube, man kann nicht sagen, dass wir jetzt eine gezielte Doppelausbildung haben. Aber wie du gesagt hast, das ist in anderen Ländern
Eigentlich auch nicht so. Ausgenommen wahrscheinlich die USA, bedingt durchs College-System und
Guter Punkt, ja.
Großbritannien, die da sehr, sehr weit sind, indem sie auch nur Doppelturniere, also Turniere ausrichten, die ausschließlich die Doppelkonkurrenz haben, national. Und da einfach in der Ausbildung und was die Trainer angeht und natürlich dann auch letztendlich in den Top 100 von den Doppelspielern sehr, sehr viele Spieler haben.
Ja. Also die Doppel waren tatsächlich erschreckend. Ich hätte noch zwei Punkte zum Abschluss dieser Thematik. Punkt eins ist, ich habe Laura Siegemund gefragt, was sie glaubt, warum das jetzt so gelaufen ist, also nach den Gründen. Und sie hat gesagt, ein Punkt war, dass der DTB junge Spielerinnen gar nicht oder zu spät eingebaut hat, um Erfahrung zu sammeln in den letzten Jahren. Ich war ja oft dabei und habe dann auch nochmal in meine Erinnerung gekramt und das mit den Fakten zusammengepaart. Und da bin ich zu folgendem Entschluss gekommen. Der DTB hat das schon versucht und auf Spielerinnen gesetzt und die heranzuführen. Zum Beispiel 2021, als Reisen wieder erlaubt war, war der erste Billie Jean King Cup Finals. Die ersten Billie Jean King Cup Finals waren in Prag, da war ich auch. Und da war noch Kerber und alles dabei, Petko. Und da hat der DTB die ganz junge Eva Lys mitgenommen zum Schnuppern. Und Nastasia Schunk war, glaube ich, auch zum Trainieren da. Ja, in den folgenden Jahren war immer Jule Niemeyer dabei, die ja als zukünftige Nummer eins eigentlich aufgebaut werden sollte, was ihre Ergebnisse und Leistungen ja auch gerechtfertigt haben. So, diese drei wurden regelmäßig mitgenommen und sogar schon eingesetzt. Ja, was ist passiert? Nastasia Schunk hat sich im Gym schwer an der Schulter verletzt, ist über ein Jahr ausgefallen und hat es bis heute noch nicht wieder komplett zurück in die Spur geschafft nach so einer schweren Verletzung. Ja, Pech. Jule Niemeyer hatte hohe Hochs und hat dann auch den Druck gespürt als neue deutsche Nummer eins und hat es dann auch aufgrund von körperlichen Problemen, die sie öffentlich gemacht hat, was ich gut finde, da offen mit umzugehen, Probleme bekommen. Und hat jetzt auch wieder ein paar Turniere gespielt und da muss man sehen, in welche Richtung es geht und in welche Performance es geht, ja. Aber aufgrund ihrer Leistung, nicht nur in Wimbledon, sondern in den 1, 2 Jahren, wo sie da oben war, war es ja auch richtig, vom DTB auf sie zu setzen. Und das wollte sie ja auch. Sie hat ja auch immer gerne für Deutschland gesetzt, ja. Ist in die falsche Richtung gelaufen. Ist schlecht für sie gelaufen und auch schlecht für den DTB. Und Eva Lys war immer mal wieder zum Reinschnuppern dabei. Ja, und sollte jetzt eigentlich den Abstieg verhindern aus der ersten Liga, wo sie angeschlagen gespielt hat. Ja, Ella Seidel war das erste Mal in Ismaning dabei, musste direkt Leistung bringen. Und no Noma war, Akuku war erst jetzt in Portugal das erste Mal überhaupt dabei. Ja, das heißt, wenn man das jetzt mal nur die Worte von Laura nur auf Ella und Akuku bezieht, dann ist es tatsächlich so, dass die noch keine bis kaum Erfahrung haben, unter Druck für Deutschland zu spielen und sie dann direkt in so einer sehr, sehr undankbaren Situation natürlich waren, ne? Und bei Ella hat man das dann schon gesehen, dass es halt einfach keine normalen Einzel sind auf einem ITF-Turnier, sondern dass es da mit dem Adler auf der Brust vielleicht ein paar Kilo schwerer auf dem Platz mental, dass da ein paar Kilo mehr mit sich rumzuschleppen waren, ja, und das mache ich ihr auch gar nicht zum Vorwurf. Diese Erfahrung muss sie jetzt mitnehmen und ihre Lehren daraus ziehen und auf der Tour weiter Erfahrung sammeln und dann wird sie auch, ich meine, sie ist eine Top-100-Spielerin, dieses Jahr läuft es noch nicht so gut und dann wird sie auch irgendwann tolle Leistungen für Deutschland bringen. Aber da hat Laura dann schon recht, aber ich will den DTB in dem Punkt zumindest in Schutz nehmen, dass ich schon versucht haben, Rainer Schüttler hat das schon versucht, aber halt auf die falschen Pferde gesetzt. Aber nicht aus den falschen Gründen, weißt du, was ich meine? So, da nehme ich den DTB in Schutz und bei der letzten Thematik, die ich aufmachen will, muss ich den DTB kritisieren. Thema Kommunikation, mein Lieblingsthema. Das deutsche Tennis ist zu klein, als dass das ein Riesenthema wird, aber in der Tennisbubble und in den Tennismedien ist es dann schon ein Thema und das ist dann unglücklich. Und auch in den Hintergrundgesprächen, die ich geführt habe, auch mit Verantwortlichen, wurde da durchaus dann auch mal der Kopf geschüttelt. Folgende Thematik, ja? Man stellt sich als DTB hin, öffentlich, und sagt, das ist unser Team für Portugal. Das ist unser bewusstes Team, das ist unsere bewusste Wahl, wenn man auch die Social-Media-Kanäle verfolgt hat. Übrigens finde ich den DTB auf Instagram, nicht alles funktioniert immer, und manche Posts oder Reels sind dann auch mal vielleicht ein bisschen drüber oder so, aber generell finde ich es cool, dass sie diesen modernen Ansatz wählen und dass sie da viel probieren. Aber gerade auf Instagram wurden halt diese Jungen gepusht und nach dem Motto, das ist unsere Aufstellung, und das Narrativ war so ein bisschen so, wir setzen jetzt bewusst auf die ganz Jungen. Ja, und wenn das nicht schief geht, dann ist das auch gar keine Thematik. Ja, also ich glaube, niemand hätte dem Team einen Vorwurf gemacht, wenn der Aufstieg jetzt nicht geklappt hätte mit dem jungen Team. Aber wenn es so derart in die Hose geht, dann werden halt Fragen gestellt und so weiter. Und ich habe erst ein Hintergrundgespräch geführt und dann den DTB offiziell angefragt. Und Veronika Rücker als Sportdirektorin hat mir ein offizielles Zitat zukommen lassen über den DTB, das lautet: Wir standen im Vorfeld mit allen in Frage kommenden Spielerinnen im engen Austausch. Eine bewusste Entscheidung für einen kompletten Umbruch hat es so nicht gegeben. Vielmehr mussten wir auf unterschiedliche Situationen reagieren, durch die Spielerinnen nicht zur Verfügung standen, sagte sie. Und ich habe explizit diese Frage schriftlich angesprochen auf die Personalien Eva Lüß, Laura Siegemund, Tatjana Maria und Tamara Korpatsch. Was damit zum Ausdruck gebracht werden sollte und was ich auch rausgefunden habe durch Gespräche, Laura hat es zum Beispiel ja auch selbst zugegeben, alle vier Spielerinnen wurden von Torben Belz angefragt, Laura sogar zweimal. Torben hat nochmal gefragt, Laura, kannst du bitte spielen? Ja, ich klammer mal Laura Siegemund und Tatjana Maria aus, die sind fast 40, die haben oft für Deutschland gespielt, die wollen jetzt noch das letzte bisschen Profitum aus ihrer Karriere rauspressen, dass die natürlich, und das meine ich gar nicht despektierlich im Übrigen, dass die natürlich den Fokus dann auch mal auf sich legen, ist auch völlig legitim, ja. Laura hat oft gespielt, Tatjana hat oft gespielt, dass die absagen, ist okay. Laura hat es mit Oberschenkelproblemen begründet und hatte auch Ende des Jahres Rückenprobleme, ja. Bei Eva Lüß ist es ja so, dass es ein bisschen delikat ist, weil, und das war ja schon immer das Problem, der Porsche Grand Prix ist immer an diesen mittendrin an diesem April-Wochenende, wenn Billie Jean King Cup oder früher Fed Cup war. Da gab es auch immer schon Problematiken, auch mit Kerber und so weiter. Das ist nichts Neues. Ja, die haben ja teilweise sogar, wenn es ein Heimspiel war, haben sie in Stuttgart gespielt, damit die Spielerinnen schon da sind. Ja, jetzt ist Eva ja, wie nennt man das, hat einen Vertrag mit Porsche, also ist Markenbotschafterin oder eine Stufe darunter. Ja, das Stuttgart natürlich ein Interesse hat, dass diese Markenbotschafterin möglichst früh in Stuttgart ist, ist auch verständlich. Offiziell wurde es ja begründet mit ihren Verletzungsproblemen, dass sie nicht in Portugal aufgeschlagen hat. Da wird auch, das sage ich jetzt, das ist meine persönliche Meinung, da wird auch das Turnier in Stuttgart eine Rolle gespielt haben, und dass dann während ihre Kolleginnen gegen den Abstieg kämpfen und absteigen, dann lustige Social-Media-Videos, die ganze Zeit online hochgeladen werden. Kann man machen, muss man nicht. Hat zumindest ein bisschen Geschmäckle. Und Tamara Korpatsch, ich habe auch viele Nachrichten bekommen, ja, man setzt nie auf sie. Tamara Korpatsch wurde angefragt für Portugal. Tamara hat sich laut DTB dafür entschieden, die Quali in Linz zu spielen, und hat dann Linz gespielt. Nur mal, um diese Personalien durchzugehen. Und da verstehe ich nicht, warum der DTB sich so selbst unter Druck setzt. Und jetzt kommen wir zum wesentlichen Punkt und sagt, wir machen das bewusst. Und danach, wenn es schief geht, dann aber zurückrudert und sagt, ja, alle wurden angefragt. So am Ende stehen dann alle so ein bisschen unglücklich da. Diese Kommunikation war dann von Veronika Rücker, ja, nicht mal von Torben Belz. Also ich mache jetzt Torben Belz keinen Vorwurf. Ich glaube einfach, dass der DTB insgesamt überhaupt nicht mit diesem Worst-Case-Szenario gerechnet hat, dass man auch gar nicht so sehr wusste, wie das Szenario überhaupt ist, dass man auch als Gruppendritter dann gegen einen Gruppenvierten noch Samstag spielen muss, wenn man sich die Posts da alle durchgelesen hat vorher. Maximal unglücklich gelaufen. Das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden. Ja. Da möchte ich dich als DTB-Spieler auch gar nicht jetzt zu befragen. Das waren jetzt meine Schlüsse daraus.
Nee, also ich finde das, also es ist schon legitim, die Meinung zu haben und das jetzt nochmal so darzustellen. Ich habe jetzt da gar nicht so eine krasse Meinung zu, deswegen würde ich das einfach so stehen lassen und gar nicht mehr viel dazu sagen.
Du hast ja schon einiges Hilfreiches gerade zu der Doppelthematik gefragt. Ich habe anhand eurer Nachrichten auf jeden Fall gemerkt, dass die Thematik euch sehr beschäftigt und sehr wehtut. Und ich kann euch nur sagen, allen Verantwortlichen und Beteiligten tut die ganze Sache auch sehr weh. Wir kommen zum Fall Vondrousova. Maketa Vondrousova hat Wimbledon gewonnen 2023. Wir machen das Thema relativ klein heute aus zeitlichen Gründen. Aus Verletzungsgründen lief es in letzter Zeit nicht so gut. Es ist so, dass sie vor ein paar Tagen mehrere Slides auf Instagram veröffentlicht hat, wo sie über einen Abend vor 2 Monaten berichtet hat, wo ein Dopingkontrolleur, ich erzähle jetzt ihre Version, ein Dopingkontrolleur an ihrer persönlichen Wohnungstür oder Haustür geklingelt haben soll, mitten in der Nacht, Zitat, oder spät in der Nacht, Zitat, und sich nicht richtig erkenntlich gemacht haben soll und sie daraufhin eine Panikattacke erlitten hat und ich kürze das jetzt ein bisschen ab, unter anderem auch aufgrund dessen, was mit Petra Kvitova mal passiert ist, Klammer auf, hatte überhaupt nichts mit Doping zu tun, aber ein Vollidiot ist in ihre Wohnung eingebrochen vor einigen Jahren und hat sie mit einem Messer schwer an ihrer Schlaghand verletzt. Der Mann wurde mittlerweile verurteilt, erst zu 8 Jahren, dann zu 11 Jahren im Gefängnis tatsächlich und Kvitova hat es nochmal zu einem Comeback geschafft und hatte sehr große mentale Probleme danach durchaus auch und hat mittlerweile ihre Karriere beendet letztes Jahr, Klammer zu. Hat das auch unmittelbar damit begründet, dass aufgrund dessen, was Petra passiert ist, sie bei diesen Themen sehr sensibel sind. Fakt ist, dass es ein Dopingkontrolleur gewesen ist, der eine Dopingprobe abgeben wollte, und es nicht zu dieser Dopingprobe gekommen ist. Sie hat gesagt, dass sie das rechtfertigen wird, zusammen mit ihren Anwälten. Der Anwalt ist auch sehr prominent in der New York Times aufgetreten vor 2 Tagen. Und das ist der Stand. Die ITIA hat offiziell unter anderem auch mir bestätigt, dass ein Verfahren im Gange ist wegen eines mutmaßlichen Dopingvergehens. Das offizielle Statement lautet: Wir sind uns der Äußerung der Spielerin bewusst. Wir können bestätigen, dass eine Untersuchung eingeleitet und gegen die Spielerin Anklage wegen Verweigerung eines Tests erhoben wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir keine weiteren Angaben zu den Einzelheiten machen. Ja. Wolli, glaubst du, dass ich ein bisschen recherchiert habe oder nicht?
Also, du hast es ja eigentlich schon angekündigt, dass das natürlich eh unser Thema ist. Aber mit Sicherheit hast du dich da ein bisschen schlau gemacht und bist dem auf die Schliche gegangen.
Ja, ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen bei der ganzen Thematik. Ihr habt uns auch viel geschrieben. Und auch viele haben mich ermutigt, so nach dem Motto, ja, Yannick, du wirst bestimmt schon das Richtige machen und das richtig rausfinden. Das ist voll süß von euch auch so ein bisschen. Tatsächlich kollidieren ja da 2 Thematiken miteinander, die mir echt wichtig sind. Ne? Ich berichte über mentale Gesundheit, so Off-Court-Themen. Heute, wir haben vorhin im Vorgespräch gesagt, Salisbury hat jetzt öffentlich gemacht, dass er Angststörungen hat und gerade nicht auf der Tour spielt. Es gibt diese Thematiken mit Kameras bei Grand Slams und Eingriffe in die Privatsphäre. Die French Open Wally haben jetzt übrigens, hast du es gesehen, oder vielleicht wahrscheinlich hast du auch eine Mitteilung bekommen, schon vor mir, die Turnierdirektorin hat jetzt öffentlich gesagt, dass sie die Kameras einschränken werden und dass es wieder mehr private Zonen geben wird, was ich übrigens auch einen richtigen Schritt finde. Genau. Also auf der einen Seite ist das ein sehr sensibles sensible Thematik, für die ich ja immer empfänglich bin. Auf der anderen Seite bin ich einer der größten Dopingjäger im Journalismus bei der Thematik und werde bei Ausreden immer super hellhörig. So diese beiden Welten prallen ein bisschen aufeinander. Ich habe mich natürlich mit mehreren Quellen unterhalten. Es waren alles nur Hintergrundgespräche, deswegen darf ich aus diesen Gesprächen nicht zitieren. Was ich aber sagen kann, ist, ich kann euch einen Gesamteindruck geben und dir auch, Wolli, dass die Situation für sie auf jeden Fall ernst ist, dass ihr eine 4-jährige Dopingsperre droht und dass ich jetzt aus dem, was ich so gehört habe, erstmal nicht so selbstbewusst bin wie ihr Anwalt in der New York Times. Das ist das, was ich euch jetzt mal so zwischen den Zeilen mitgeben kann. Ich kann euch auch vorsichtig mitgeben, dass ich nicht keinen Grund zur Annahme habe, dass sie gedopt hat. Es gibt zwar, ich habe dann mal geguckt, es gibt durchaus Verstrickungen, wo sie trainiert hat in den letzten Jahren an den Tennisschulen und so, wo sie trainiert hat, gab es den einen oder anderen Dopingfall auch und so, aber das sind ja schon sehr weite Fäden, die man da rauswerfen würde. Ich habe keinen direkten Anlass zu glauben, dass sie gedopt hat. Ich habe aber allerdings auch einen Anlass zu glauben, nach den Hintergrundgesprächen, die ich geführt habe, dass der Dopingkontrolleur, der da in ihrer Wohnung hat, anders als sie es ausgeführt hat, keine Fehler gemacht haben soll. Soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, weil ich meinen Quellen da schon vertraue. Es ist ja so, Wolli, das kannst du vielleicht auch nochmal kurz erklären, was genau musst du angeben?
Deinen Übernachtungsort, also wo du übernachtest und eine beliebige Stunde am Tag. Das machen die meisten halt um 6 Uhr in der Früh, weil sie wissen, da schlafe ich noch, bin ich zu Hause am Frühstücken. Aber die kannst du frei wählen und in dieser Stunde musst du anzutreffen sein an der Adresse, die du angegeben hast.
Ja. Was wichtig zu erwähnen ist, und so hat sie das ja ausgelegt, ist, dass diese Kontrollen, klar gibt Wolli eine Stunde an der er anzutreffen ist, trotzdem darf die WADA, dürfen die nationalen Dopingagenturen und darf auch die ITIA zwischen 6 Uhr und 23 Uhr trotzdem kommen und dich testen. Das ist dann natürlich super unangenehm oder kann super unangenehm sein für den Athleten, wenn es so wie es jetzt bei ihr scheinbar war, es ihr nicht gut ging. Sie hat gesagt, ihr ging es über Monate nicht gut und sie muss dann da wahrscheinlich auch ausgerastet sein. Also es muss einen Vorfall gegeben haben. Das ist super unangenehm. Das verstehe ich aus menschlicher Sicht. Oder ja, wir brechen es mal runter jetzt auf Wolli. Der verbringt gerade Zeit mit seiner Freundin oder mit seinen Eltern oder mit Freunden oder sonst irgendwas und hat einen guten Abend und ist vielleicht sogar Off-Season und er hat ein Glas Wein getrunken und er will einfach nur seine Ruhe haben und um 20.15 Uhr, so soll es ja gewesen sein, das ist übrigens für mich auch nicht spät in der Nacht, um auch mal zwischen den Zeilen so ein bisschen zu lesen, kommt dann der Kontrolleur, dann wird Wolli wahrscheinlich auch sagen, meine Fresse, und wird die Probe abgeben, wenn es geht und wenn nicht, und dann ist gut, so, aber ist natürlich unangenehm. Das kann man schon auch mal so festhalten. Da muss es wohl auch so gewesen sein, dass sie nicht direkt pinkeln konnte und dann sitzt ein fremder Mann alleine in der Wohnung bei einer Frau, die vielleicht wirklich Angst hat aufgrund dessen, was mit Kvitova passiert ist. Kann ich aus menschlicher Sicht alles nachvollziehen. Aber da muss einiges schiefgelaufen sein, auch von ihrer Seite aus. Sagen wir es mal so, mehr Hintergründe kenne ich nicht. Was ich offiziell sagen kann ist, weil es gab auch ein paar Artikel und ich glaube, ich hatte auch einen verlinkt in unserer Story, wo drin stand, dass jemand von der deutschen nationalen Anti-Doping-Agentur dort war. Es ist auf jeden Fall so, dass jemand von der ITIA dort war, ein offizieller Tester. Und genau, mehr kann ich nicht sagen, weil es Hintergrundgespräche wäre. Wir werden das, weil das aus Hintergrundgesprächen wäre, zitiert wäre und ich meine Quellen da schützen muss. Ich würde gerne mehr sagen, aber ich hoffe, dass ihr zwischen den Zeilen schon ein bisschen erfahren habt. Ansonsten, Wolli, würde ich einfach sagen, wir machen das Thema zu und sagen mehr, wenn wir mehr sagen können.
Ja, vielleicht noch kurz zur Einordnung. Sie hat Mitte Januar das letzte Turnier gespielt, auch nur 3 Matches dieses Jahr und ist gerade nicht auf der Tour unterwegs und sehr viel zu Hause, aber das nur als kleiner Side-Fact.
Genau, aber sie dürfte spielen. Also sie ist nicht, es gibt keine vorläufige Suspendierung. Sie ist ja nicht positiv getestet worden. Es geht nur darum, dass sie diesen Test nicht abgegeben hat. Sie hat gesundheitliche Probleme, sowohl körperlicher als auch mentaler Art. Aber trotzdem sehr gute Einschätzung von dir. Und dann würde ich sagen, Wolli, nutzen wir die letzten Minuten dafür, um über meine Eindrücke von den BMW Open zu sprechen. Und dann beenden wir das Ganze auch mal mit einer positiven Thematik. Das war mein Ziel für heute. Und ich würde sagen, wir tauschen die Rollen einfach mal für 10 Minuten und du stellst mir Fragen und ich antworte, was dich von deinem Heimturnier interessiert, weil du konntest ja nicht, du hast eine bewusste Entscheidung getroffen. War das eigentlich das erste Mal, dass du nicht da warst, seit du Profi bist? Jetzt habe ich doch wieder
glaube,
eine Frage
gestellt. Also, ja, genau. Also das mit dem Rollentausch, das wird nichts mehr. Aber natürlich eine unglaublich schwierige Entscheidung beim Heimturnier, wo dann auch viele Freunde und Bekannte vor Ort sind, sich dazu zu entscheiden, auf die andere Seite der Welt zu fliegen, um da Turniere zu spielen. Verpasst einfach, ja, in der Frühlingszeit natürlich da viel, auch was die Sportevents angeht. Und wollte dich fragen, schon bevor du gesagt hast, stell mir mal eine Frage, wie es denn war ohne mich, ja, in München? Ob du mich ein bisschen vermisst hast, ein bisschen Nostalgie gespürt hast oder ob du sagst, ja, jetzt kann ich endlich mal mein Ding durchziehen. Der ist nicht da.
Nee, gar
nicht. Jetzt zieh ich los.
Ich bin jetzt mal, ihr denkt jetzt, es ist vielleicht gescriptet, aber es ist die komplette Wahrheit und ohne Absprache. Ich war traurig, vor allem, ich wurde von 2, 3 Leuten gefragt, ob wir nicht einen Podcast machen wollen. Also
haben die dich gefragt?
Genau. Weil sie dann auch gesehen haben, Wolli ist nicht da. Und ich habe die ganze Zeit so mit mir gerungen, die ersten 2 Tage, weil du weißt ja, wie das ist für mich, ne? Ich bin dann auf Turnieren und ich sammle ganz viele Infos ein und das siehst du ja dann auch an meiner Kommunikation. Ich werde ja dann schon, mein Energielevel ist hoch und dann werde ich ja schon auch ungeduldig und ich habe ja auch schon ein bisschen Druck gemacht. Wolli, wie sieht's aus? Komm, können wir nicht irgendwie hier eine 3/4 Stunde oder so? Hier sind auch so viele Leute und ihr habt uns auch mich auch so oft angesprochen. Ich habe locker 15, 20 HörerInnen getroffen, weißt du, und dann kriegt man so positive Panikattacken nach dem Motto, hey, neue Folge, so. Aber ich wollte die unbedingt mit dir machen. Und das war dann schon traurig, dass du nicht da warst. Also ich hätte auch mit Paul Häuser und so wie das aufnehmen können. Grüße gehen raus. Wir hatten schöne Momente da auch zusammen. Aber irgendwie, nee, ich wollte das mit dir zusammen machen und habe dann gesagt, und ich hatte auch überlegt, ob ich mal einfach alleine 10 Minuten aufnehme und meine Infos teile. Das wäre ja auch cool gewesen für euch oder nur für ja, Patreons. Aber ich wollte warten und dementsprechend ist meine Antwort ganz klar. Ich habe dich auf jeden Fall vermisst und ich glaube, dass das auch vielen so ging, weil du ja da vor allem gerade auch an den Quali-Tagen so ein bisschen Inventar schon bist. Nur wir hätten auf jeden Fall Probleme gehabt, einen ruhigen Ort zu finden, um eine Folge aufzunehmen. So wie letztes Jahr, also so eine ruhige Sofa-Ecke im Pressezentrum gibt es nämlich nicht mehr, weil das der Pressebereich ist jetzt outgesourced. Wir sind jetzt im Institut hinter der Anlage und da sind auch tatsächlich die Pressekonferenzen. Und ich habe mir das schon gedacht, was natürlich auch zur Folge hatte, dass im Laufe der Woche da kein großer Spieler mehr hingekommen ist, weil es ein 8-Minuten-Fußmarsch ist und es dann immer nur so Mixed-Zone-Interviews mit Zverev gab, direkt nach seinem Match, wo alle dicht gedrängt an diesem Ausgang vom Set von dem neuen Center Court, wo der Kies anfängt, stehen und das halt überhaupt nicht gehaltvoll ist. Und ich mir dachte so, mein Gott, ihr ladet die ganze Zeit, also ATP und WTA laden nur noch auch für Kohle Influencer ein und machen lustige Insta- und TikTok-Videos mit den Profis, was ich nicht mal schlecht finde, weil es gut ist für die Aufmerksamkeit für junge Leute, ja, und so der klassische Journalismus, wir kriegen immer weniger Interviews. Ich habe die letzten Jahre, es klingt jetzt so wie ein alter weißer Mann, der jammert, aber ich habe die letzten Jahre immer, wenn ich es wollte, für die FAZ ein großes Wortlaut-Interview bekommen bei den BMW Open. Vor 2 Jahren zum Beispiel mit Holger Rune, eine ganze Seite in der FAZ. Und ich hatte mich 2 Wochen vorher um Fonseca bemüht. Ich hatte positive Signale von seinem Agenten. Fonseca ist übrigens, ich habe ihn auch nochmal offiziell in der PK danach gefragt, immer noch nicht bei irgendeiner großen Agentur. Federer hat angefragt, IMG hat angefragt, er möchte das aber nicht. Er hat einen Freund der Familie, der sich um Finanzen und alles kümmert. Der heißt Gustavo Abreu. Der war auch mit in München. Mit denen hatte ich gute Hintergrundgespräche, positive Signale gesendet, dass das klappen könnte. Und dann einen Tag vorher von der ATP so WhatsApp, gibt's nicht. Und auch niemand anderes hat irgendwas bekommen. Also ist nicht so, dass es an mir lag oder so. Also so rein medientechnisch sind wir da so ein bisschen abgeschoben worden. Fand ich nicht so schön und hatte zur Folge, dass es weniger Pressekonferenzen gab, als das Turnier dann losging. Die Pressekonferenzen am Media Day vor dem Turnier waren gut. Da kann ich auch gleich ein bisschen was zu sagen. Aber ja, ich habe dich auf jeden Fall vermisst. Aber wir hätten keinen guten Ort gefunden, glaube ich, zum Aufnehmen auf der Anlage. Hätten dann zu mir ins Hotel gehen müssen oder so.
Ja, verrückt. Also da muss ich dir aber auch zur Seite springen bei dem Thema. Also ich bin ja dem ganzen Creator-Ding schon auch eher offen gegenüber und finde das eine gute Sache, weil du einfach neue Zuschauer und neue Interessenten für den Sport
safe
gewinnen kannst.
Musst auch.
Find das auch super sinnvoll. Aber es sollte, ich glaube, es steht nicht in Konkurrenz zum klassischen Journalismus, aber ich finde, das andere sollte auch seine Plattform haben, weil wie cool ist es, wenn du wirklich mal ein gut geführtes und dann gut verschriftlichteres Interview in einer Zeitung lesen kannst. Ja, das ist was komplett anderes, das ist eine andere Kategorie. Das ist auch für ein anderes Publikum. Vielleicht auch für teilweise für das Gleiche, dass es sich überschneidet. Aber ich finde das total wichtig. Also es sollte nicht nur das eine oder das andere geben. Und deswegen wollte ich dir da nur mal kurz beiseite stehen und sagen, dass es gar nicht so sehr nach alter weißer Mann klingt, sondern total seine Berechtigung hat, auch wenn ich für beide Sachen die positiven Sachen sehe.
Davon abgesehen, dass so ein Wortlaut-Interview mit einem großen internationalen Spieler auch zwischen 500 und 1000 Euro bringt. Also auch mal um mal.
Ja, das ist für dich, aber wir haben ja, es ging ja gerade eher um die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit von Medienmaßnahmen, sage ich mal. Und da gehört das eine genauso wie das andere für mich dazu.
Ja. Übrigens auch eine der lustigsten Sachen, die mir passiert ist, aus einer schlechten Situation heraus in München. Es stimmt nicht ganz, die erste Pressekonferenz von Sascha nach seiner ersten Runde gegen Kecmanovic, wo er im Tiebreak des dritten Satzes gewinnt, fand tatsächlich noch dort statt, also eine normale Pressekonferenz. Die dauerte aber nur ganze 3,5 Minuten an. Und ich war auf der Anlage ganz hinten bei den Trainingsplätzen. Also schon mal siehst du, so wie dumm ich bin. Aus meiner Erfahrung mit Zverev müsste ich eigentlich lernen, dass das immer alles sehr schnell gehen kann. Und es war so 1,5 Stunden, 2 Stunden nach Matchding. Und irgendwann dachte ich so, nee, ich warte jetzt nicht die ganze Zeit hier in dem Pressebereich. Ich will noch ein bisschen rumgehen. Ich will ein bisschen Trainings gucken. Ich will ein paar Hintergrundgespräche führen. Und dann war ich tatsächlich ganz hinten am Zaun, am anderen Ende, und habe ein Hintergrundgespräch geführt. Ich glaube, ich weiß gar nicht mal mit wem. Ist auch unabhängig, nicht so wichtig für die Story. Und natürlich, wenn du ein Gespräch führst, oder Wolli, bist du ja auch ein großer Freund von, dann guckst du nicht die ganze Zeit aufs Handy, ne? Das ging so 4-5 Minuten, du willst dir mir auch dann die Aufmerksamkeit schenken, die das verdient. Und dann war das Gespräch vorbei und dann gucke ich auf das Handy und so vor 5 Minuten die WhatsApp, also in dieser Mediengruppe, Zverev on his way to press. Und dann bin ich losgerannt, über den Kies geflogen, ja, quasi, wie man das von mir kennt, in großen 7-Meilen-Stiefel, Schritten. Und ich habe ungefähr 3,5 bis 4 Minuten dahin gebraucht. Komm völlig aus der Puste, will ich so die Treppen gerade hochlaufen zu diesem Institut. Kommt mir Sascha entgegen mit Sergej Bubka, seinem Manager und dem Medienmann von der ATP. Er sieht mich komplett, ich bin nicht schweißgebadet, aber schon so. Und ich sag einfach gar nichts, weil was soll ich da auch sagen? Und er guckt mich an und sagt so, er sagt so, Yannick, chill doch mal, du hast gar nichts verpasst. Und geht so an mir weiter. Also, und ich wusste auch gar nicht, was ich sage. Ich sag so, alles klar, Sascha, bis morgen. So. Und dann gehe ich in das Medienzentrum rein, frage eine Kollegin von mir, ob sie mir das Audio schicken kann. Und dann sagt sie halt auch so zu mir so, ja, ich kann es dir schicken, aber es war nicht, also ist nichts Wildes. So, waren dann 3 Minuten Aufnahme. Und halt keine gescheiten Fragen. So, ich hatte halt aber noch 1-2 Fragen, weil ich in der Pressekonferenz vor dem Turnier nur eine bekommen habe und ich ja so einen Hintergrundbericht für die FAZ, einen großen mit 140 Zeilen, über seine Weiterentwicklung schreiben sollte. Ich hatte so 2-3 Fragen, die mir wichtig waren, die wollte ich über die Woche verteilt dann immer stellen. Also war schon mal eine Pressekonferenz weniger, wo ich die hätte stellen können. Das tat dann natürlich schon so weh, aber es war eine lustige Situation. Ja, am selben Tag kam jetzt Stefanos Tsitsipas entgegen. Die sind nämlich dann manchmal durch dieses Institut durch, weil da diese Creator-Dinge gemacht worden sind. Mit so einer Chiago-Sonnenbrille. So einer riesigen, okay, weißt du, ja, so die Dings. Also, es ist mir
das,
auch
das ist doch eher eine Skibrille, ne? Das ist doch keine Sonnenbrille, das ist eine Skibrille.
Ja, so eine richtige, so eine, ja, also so eine Riesendings. Und ich habe mir so vorgestellt, so, keine Ahnung, du nimmst die Top 100 der Männer und sagst, jeder soll jetzt diese Brille aufziehen. Ja, keine Ahnung, mindestens 97 dieser Top 100 Spieler würden komplett wild beschissen aussehen. Und der Junge läuft da durch, hinter der ATP-Beauftragten oder von dem BMW Open, von der Agentur-Beauftragten zu dem Creator-Ding, mit so Schlappen an, schleift so über den Boden, hat diese Brille an und hat einfach diesen Swag. Es ist mir auch völlig egal. Der kann noch 200 Plätze verlieren. Ja, der kann von 60 auf 265 Dings. Der ist immer noch so cool. Und ich saß einfach, ich habe gerade so einen Teller Bolognese gegessen, vegetarisch, Dings. Und der schleppert da so durch. Und wir sehen uns so ein, zwei Mal im Jahr. Der kennt so mein Gesicht von den Pressekonferenzen, so nickt mir so zu. Ich so wahrscheinlich so die halbe Bolognese am Bart, nix so zurück und er halt so kompletter Swag und ich so komplette Bolognese, das war auch so, das waren so zwei lustige Geschichten aus dem Dings. Ja, aber auch mit ihm zum Beispiel, keine 1-1 möglich, und um das Thema zu beenden, ich bin ja in der International Tennis Writers Association und ich bekomme fast bei jedem großen Turnier eine Rundmail von einem Journalisten oder einer Journalistin an alle mit dem Tenor: Das und das ist schlechter geworden. Wir bekommen immer weniger Zugang. Eine Story möchte ich teilen. Monte Carlo, Viertelfinale nach dem Zverev-Spiel, hat er sein TV-Interview gegeben. Und neben dem, ich war noch nie in Monte Carlo, neben dem TV-Interviews standen die schriftlichen Journalisten so an so einer Trennwand oder so weiter. Ja? Und Sascha ist auf die zugegangen, um mit ihnen sprechen zu wollen. Also er wollte mit ihnen sprechen, so hat das der Journalist in der Mail ausgedrückt. Und dann hat der Mann von der ATP gesagt, nein, weil es hat ihn niemand angefragt. Und dann war Sascha so ein bisschen so anscheinend zwischen Tür und Angel und ist dann mit dem ATP-Mann wieder mitgegangen. Aber der wollte mit denen sprechen. Ja, und da kann ich jetzt auch mal sagen, so Digga, bei einem Viertelfinale, bei einem Masters-Turnier musst du nicht die Nummer 3 der Welt anfragen. Das ist eigentlich so mandatory, also das ist so ungeschriebenes Gesetz. Und jetzt auf einmal zu sagen, ja, du musst den Spieler anzufragen, sorry, das wäre so, wie wenn du dich jetzt bei den US Open fürs Hauptfeld mal qualifizierst, zum ersten Mal seit 4 Jahren, ja, da, wenn die Agentur mit dir sprechen will, da, dann frag die, wir hätten gerne bitte Daniel Masur, ja, vor dem Turnier, damit du auch weißt, dass jemand mit dir sprechen will, dann kommst du auch. Weil wenn niemand mit dir sprechen will, warum solltest du kommen? So. Dafür sind diese Anfragen gedacht, aber nicht für einen Top-10-Spieler. Ja, also, gut. Ja. Okay. Ich rede mich ein bisschen in Rage, aber ich will gar nicht so sehr Medienkritik üben, habe ich jetzt genug gemacht. Lass uns lieber noch kurz ein paar Minuten über Sascha reden, ne? Das interessiert wahrscheinlich die meisten. Aber was ist die letzte Trainingseinheit, die du von ihm gesehen hast? War das in Australien, als ihr zusammen trainiert habt? Oder hast du ihn seitdem nochmal irgendwo gesehen?
Ich überlege gerade. Ich glaube, es war keine richtige Trainingseinheit. Bisschen das Light-Hitting bei,
ach so, bei dem Spendengala. Ja, okay. Ja gut, das kann man nicht so richtig vergleichen. Ich habe 3 Einheiten gesehen. Das ist ganz cool. Ich komme da tatsächlich hin, wenn ich meine Fresse halte und niemanden störe. Das waren nicht öffentliche Trainingseinheiten. Die Fans haben versucht, über den Zaun was zu sehen, aber da siehst du nicht viel. Ich konnte tatsächlich alles sehen aus einer guten Distanz und habe mir das auch 3x30 Minuten gegeben. Nicht das Einschlagen, sondern dann wirklich sozusagen, wenn wirklich trainiert wurde. Und das, was wir hier besprochen haben, kann man auf jeden Fall, ich habe es auch in meinem FAZ-Text, der ist hinter einer Paywall, aber wenn ihr das noch lesen wollt, wenn ihr den Journalismus unterstützen wollt, sehr gerne, unter faz.net, unter dem Tennisreiter. es gibt auf jeden Fall positive Signale. Also er steht im Training ganz nah an der Grundlinie, mit der Rückhand nagelt er alles ins Feld, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Das funktioniert sehr, sehr gut. Bei der Vorhand funktioniert natürlich noch längst nicht alles. Und das Frustfenster ist auch da. Aber er scheint sich wirklich bewusst dafür entschieden zu haben, ich ziehe das jetzt durch im Training. Und was auf jeden Fall besser klappt, sind diese, und das sieht man auch in Matches, sind diese Richtungswechsel mit der Vorhand, die er da spielt. Den Ball praktisch früh nehmt, was die Gegner unter Druck setzt. Und Winner gibt es ja auch. Natürlich gibt es auch genügend Fehler noch. Aber all das, was wir zum Beispiel auch mit diesen ATP-Statistiken in den letzten Folgen mit der veränderten Position von 1 Meter hinter der Grundlinie, nun 1 Meter vor der Grundlinie, ist natürlich nicht immer so extrem. Aber die Tendenz ist auf jeden Fall im Training zu erkennen. Er hat in München zum ersten Mal mit Melo auch Doppel gespielt. Er hat mir auch in einem kurzen Moment mal gesagt, so ja, also klar sind wir Best Friends und so weiter, aber ich spiele auch Doppel, weil Netzspiel weiter verbessern. Das sieht man, glaube ich, auch. Und da ist eine bewusste Entscheidung getroffen worden, das jetzt durchzuziehen. Und im Match klappt es noch nicht immer, aber man sieht es auf jeden Fall. Und die spannende Frage ist halt, was passiert bei einem Grand Slam gegen einen der zwei besten Spieler, Alcaraz oder Sinner, wenn es 4-4 und Breakball gegen sich steht und er Aufschlag hat, ob er sich dann dafür entscheidet, wenn der Ball nach einem guten ersten Aufschlag in die Vorhand kommt, ob er dann zum Winner ansetzt oder zum Reinspielen und dann zurückrückt. Das sind halt die entscheidenden Fragen und das passiert, glaube ich, auch viel im Unterbewusstsein. Da kann man ihn auch keinen weiteren Druck machen. Schafft er das, dieses offensivere Spiel jetzt in den entscheidenden Momenten umzusetzen oder nicht? Weil auch mit dem offensiven Spiel kann es sein, dass er dann verliert. Aber so habe ich es auch bei der FAZ geschrieben. Ich glaube, dass er sich mit diesem Spielstil jetzt eine größere Chance auf einen Slam gibt als ohne. Und was man auch in dieses Narrativ jetzt mit einberechnen muss, da sollten wir zumindest ganz kurz hier benennen, ist, dass Carlos Alcaraz ja fraglich ist für die French Open. Das hast du sicherlich auch mitbekommen. Er hat eine Handgelenksverletzung, hat in Barcelona rausziehen müssen und hat den Laureus-Preis bekommen als bester Newcomer und wurde da natürlich auf dem roten Teppich gefragt. Er hatte auch eine Bandage an und hat unter anderem gesagt, im Moment versuche ich positiv und optimistisch zu bleiben, auch wenn mir diese Tage endlos vorkommen. Und er hat gesagt, dass eine Untersuchung noch aussteht. Die nächste Untersuchung wird entscheidend sein. In den kommenden Tagen sind weitere Tests geplant. Dann werden wir sehen, wie die Verletzung heilt und wie es weitergeht. Er hat aber auch deutlich gemacht, dass er eine lange Karriere haben möchte. Und wenn es da irgendwelche Ansätze gibt für Gefahr, dass er die French Open auslassen könnte, was natürlich auch für Herrn Zverev einen grundlegenden Unterschied macht, ob man nur einen dieser beiden Außerirdischen schlagen muss oder beide hintereinander. Aus meiner mittlerweile aber doch fast 10-jährigen Erfahrung des Tennisjournalismus und dem Umgang mit großen spanischen Spielern und Rafael Nadal habe ich aber auch gelernt, dass man diese Verletzungsankündigung zur Kenntnis nehmen muss, aber sich noch nicht so viel Kopf um was in 4 Wochen ist machen sollte und wirklich dann als Journalist nach Paris anreisen sollte und dann wirklich überprüfen mit eigenen Augen, ist Carlos Alcaraz da oder ist er nicht da. So, das möchte ich euch nochmal ein bisschen mitgeben. Aber natürlich für Zverev, Wally, ist das natürlich ein grundlegender Unterschied, ne? Musst du einen schlagen, musst du beide schlagen. Bist du an 2 gesetzt, bist du an 3 gesetzt? Ist jetzt auch kein großes Hexenwerk von mir.
Ja, also ich glaube, wir haben die letzten Folgen genug Optimismus hier herrschen lassen, ja. Und genug positive Dinge für das Spiel. Er hat jetzt mehrmals gegen Sinner gespielt und ist tatsächlich, so ehrlich muss man auch sein, jetzt nicht in die engen Situationen gekommen. Und deswegen, finde ich, bleibt es erstmal abzuwarten, ob er das bei einem Grand Slam dann schafft, gegen einen und dann vielleicht im nächsten Schritt gegen 2 hintereinander. Aber ja, da bin ich jetzt erstmal immer noch skeptisch, obwohl wir die ganzen positiven Dinge die letzten Folgen halt auch schon, glaube ich, mehrfach angesprochen haben und da grundsätzlich sehr zuversichtlich waren, dass das sicherlich ein Add-on-Gewinn ist für sein Spiel, aber dass das bei Grand Slams jetzt die in Bedrängnis bringt, das wünsche ich ihm, aber ja, bleibt einfach abzuwarten. Das sehe ich jetzt einfach aufgrund der letzten Partien noch nicht. Es wäre cool, wenn es klappt, aber wie gesagt, würde ich gerne erst mal sehen.
Es ist halt auch ein langfristiger Prozess, ne? Also ich glaube, 100%, dass er sich tatsächlich...
Ist mir ein bisschen zu schnell, also fast schon zu schnell, auch unbewusst von dir zu sagen, ja, die Sachen, die er sich vorgenommen hat vor 2, 3, 5, 6 Wochen, die klappen jetzt auch schon in Matches. Boah, solche Sachen können mindestens mal eine halbe Saison dauern.
Voll.
Weil du brauchst auch viele Situationen, wie du schon gesagt hast, auch in engen Momenten und nicht immer nur gegen die Spieler, die du dann in den ersten Runden schlägst, sondern halt auch enge Momente, die dir dann Selbstvertrauen geben in den entscheidenden Spielen, also Halbfinale, Finale bei größeren Turnieren, können ja auch erstmal Masters-Turniere sein, also erstmal ja bei Sascha, um dir dann das Selbstvertrauen zu holen, dass das dann auch für deine endgültigen Ziele wie die Grand Slams klappt.
Voll. Ich glaube einfach, dass er sich mit dieser Umstellung ein Zeitfenster erkauft hat von 2 bis 5 Jahren, wenn er verletzungsfrei bleibt, in denen er sich regelmäßig Chancen erarbeiten kann, um einen Grand Slam-Titel mitzuspielen und seinen Spielstil entweder so weiterzuentwickeln, dass er mit denen mithalten kann, oder darauf zu warten, bis es mal ein Zeitfenster gibt, wo einer schwächelt und dann zuzuschlagen. Weil das, also auch diese Stoppbälle, ich habe ja in dem Text auch viel über Stoppbälle geschrieben, die sind schon gut und eine Entwicklung ist definitiv zu erkennen. Der Rest wird die Zeit zeigen. Wolli, aus Zeitgründen würde ich sagen, sind wir durch mit der Thematik. Hast du noch eine Frage, die dir unter den Fingernägeln brennt zu München?
Wenn ich jetzt Journalist wäre ich vorbereitet, aber hau raus, hast du noch was?
Das ist, denke ich, nur für euch auch draußen wichtig ist, dass auf der Abschlusspressekonferenz gesagt wurde, dass der neue Center Court 2028 fertiggestellt werden soll mit Dach. Crazy, wenn man mal sieht, was für eine Entwicklung die BMW Open da nehmen. Und meine persönliche und es soll einen Challenger geben in Köln und der Sieger soll eine Wildcard fürs Hauptfeld erhalten. Das wurde auch gesagt auf dieser Pressekonferenz 2028.
Also der Sieger, auch wenn er Ausländer ist oder der Deutsche, der am weitesten kommt?
Nein, der Sieger von dem Challenger soll eine Wildcard in München bekommen. Da soll es enge Kooperation geben. Das wollte ich euch noch sagen. Und meine persönliche Note ist, dass die Anlage in dem Ist-Zustand aus allen Nähten platzt. Also, wenn ein Match auf dem neuen Center Court, das ist ja der ehemalige Trainingscourt, direkt gegenüber von dem Clubheim, an dem Kies, wenn dort ein Match beendet ist mit einem großen Spieler oder Zverev und die Leute alle rausströmen, ist da, und ich übertreibe jetzt nicht, Wolli, kurz vor Massenpanik. Und vor allem, die schlimmsten Leute sind die normalen Erwachsenen. Ich habe Erwachsene gesehen, die für ein fucking Foto aus 5 Metern Entfernung Kinder in den Busch stupsen. Wo ich mir denke so, was ist hier los? Ja, also so ein bisschen Dings. Aber gut, zu was Menschen fähig sind in solchen Ausnahmesituationen, habe ich da jetzt gesehen. Da muss auf jeden Fall ein bisschen was passieren, dass das Turnier ist immer noch top ausgerichtet und so weiter. Aber man merkt schon in allen Facetten, dass dieses kleine Flair ehemalig immer ein bisschen mehr so weicht zu einem größeren ATP-Turnier. Gut, das ist jetzt nur so meine persönliche Note, ist auch nichts Schlimmes. Aber da muss auf jeden Fall noch ein bisschen passieren und ich bin sehr gespannt, wie das mit dem neuen Center Court aussehen wird. Damit beenden wir diese Folge 175, nicht ohne 2 Anmerkungen. Es gab Hörerfragen, die waren aber alle zum Fantasy Game. Und wir werden auch hier in öffentlichen Folgen nächstes Mal, nur weil wir jetzt so lange nicht aufgenommen hatten und ihr habt ja die großen Themen jetzt gesehen, schieben wir das jetzt in den Patreon-Teil. Es gibt immer einen extra Patreon-Teil, unter patreon.com/advantagepodcast, wo wir jetzt noch ein paar Minuten darüber reden werden. Aber ich möchte hier zumindest sagen, dass es beim ATP Fantasy Game, es gibt sowohl als App als auch im Browser, wenn ihr ATP Fantasy Game googelt, kommt das sofort, ist jetzt die dritte Woche angebrochen. Ihr könnt immer noch einsteigen, anmelden, ein Team von 6 Spielern kreieren mit 2 Alternates, falls sich jemand verletzt. Ihr habt eine gewisse Punkteanzahl zur Verfügung und je nachdem, wie die Spieler dann in echt in dieser Turnierwoche spielen, bekommt ihr Punkte oder Punktabzug bei schlechten Leistungen und daraus resultiert dann im Fantasy Game eine Weltrangliste, in denen ich übrigens unter den besten 1400 bin. Und zeitgleich haben wir noch eine Advantage Podcast Liga gegründet, wo 61 von euch Hörerinnen teilnehmen. Und ich, Wolli darf nicht, aber es gab schon Gerüchte, dass du unter einem Fake-Account teilnimmst. Das glaube ich aber nicht, dass du sowas machen würdest und dich in die Gefahr setzt. Weil ihr dürft ihr eigentlich, also habt ihr offiziell gesagt bekommen, ihr dürft nicht mitspielen? Ja.
Ja, ich habe eine Mail bekommen. Ich bin natürlich auch, also ich bin Beobachter unserer Advantage-Liga. Es ist richtig geil, wie viele sich da angemeldet haben. Ich habe mir mal ein paar Namen rausgeschrieben.
Geil.
Wo ich sagen könnte, ja, das könnte ich eigentlich auch sein. Also natürlich Bad Balls, ne? Sensationell. Dann, falls du liest, Double Bounce hat sich auch angemeldet. Underarm Surf, ja, also wäre auch möglich. Oder finde ich auch geil, dass Luka Modric dabei ist.
Ja, ja.
So, wer spielt bei uns mit?
Die Kreativität, dafür seid ihr auch bekannt da draußen, ist grenzenlos. Ich habe mich ein bisschen in den Wind gestellt und habe das ja auch gepusht und habe gesagt, ich mache teil. Ich nehme teil und habe natürlich auch ein bisschen Bange gehabt, dass ich da irgendwie schlecht abschneide, aber ich habe mich direkt in den Top 10 platziert, habe mich jetzt auf Platz 7 vorgekämpft und habe noch nicht, meine Damen und Herren, den Triple Bounce benutzt. Einmal, also es gibt den Sandplatz-Swing, den Hardcore, den Rasenswing, den und den Hardcore-Swing und das wird sozusagen getrittelt und da kann man dann praktisch jedes Mal was gewinnen. Wir werden auch noch, ich bin noch in Austausch mit gewissen Leuten, wir werden hier auch noch für unsere Liga Gewinne benennen, wenn sie denn fix sind. Seid darauf gespannt. Aber ich habe mich in den Top 10 platziert und ich habe noch nicht den Triple Bounce benutzt. Den werde ich auch erst bei den French Open benutzen. Und ich habe schon jetzt ein gewisses Selbstvertrauen aufgebaut, dass ich da vorne mich positionieren werde und die Advantage-Podcast-Fahne hochhalten werde. Wenn ich gewinne, streiche ich natürlich nicht den Preis ein, sondern werde ihn ehrenhaft an den Platz 2 weitergeben. Aber ja, gut. Experte ist halt Experte, ne? Kann man nicht trainieren. Hat man oder hat man nicht.
Ja, wenn du Podium erreichst, dann drucke ich dir die Tabelle auf Leinwand aus und schicke sie dir nach Hause.
Kommt dann hier neben den zurückdrehenden Wafrika. Okay.
Ja.
Mehr gleich im Patreon-Teil. Wolli, danke für deine Zeit. Sogar 15 Minuten länger, als wir machen wollten. Sind aber, glaube ich, gut durchgekommen, haben alle wichtigen Themen aufgearbeitet. Grüße an euch raus. Das letzte Wort gebührt wie immer dem lieben Wolli.
Ja, voll. Also Grüße an euch raus. Vielen Dank für eure Geduld, dass ihr so lange gewartet habt, aber ich hoffe, ihr könnt es uns nachsehen. Vielen Dank, dass ihr dranbleibt, dass ihr uns unterstützt, dass ihr zuhört. Es freut uns sehr und bleibt gesund. Ich hoffe dann bis zum nächsten Mal und eine gute Woche euch noch. Ciao, ciao.